Wir haben ja im letzten Jahr oder so sind wir schon ziemlich gewachsen. Und Greg hat im letzten Jahr viel über Dinge gepredigt, in den letzten 2 Jahren eigentlich, die wir in den ersten Jahren so nicht gehört haben. Als wir so anfingen, dann gab es eigentlich ein Thema oder einen Themenkomplex, und das war unser Herz. Das war Stolz und Demut, dass wir uns demütigen und selbst verleugnen. Und viele, die jetzt in den letzten 2 Jahren dazugekommen sind, haben das verpasst. Und natürlich kann man dem nicht entfliehen, wenn man bei uns in der Gemeinde ist. Aber so diese Grundlage, wie sie am Anfang gelegt wurde, die ist in den letzten 2 Jahren, so oft wurde darüber nicht gepredigt. Ja. Und diese ganzen anderen Sachen, dieses siegreiche, überwindende Leben, diese ganzen schönen Sachen, die sind aber auf diese Grundlage gebaut. Und wenn wir diese Grundlage nicht haben, dann wird es bei uns im Leben so sein, wir entdecken was von Gott oder Gott gibt uns eine Offenbarung, Gott zeigt uns irgendwas. Wir strecken uns danach aus, bekommen das vielleicht auch, haben kurze Zeit Freude daran und irgendwann funktioniert das nicht mehr. Ja, irgendwann, ein paar Monate klappt es vielleicht, in dieser Offenbarung zu leben, aber irgendwann geht das nicht. Irgendwann wird das komisch, es funktioniert nicht mehr. Und wenn das der Fall ist, dann ist diese Grundlage nicht richtig gelegt. Ja, vor allem von Stolz und Demut, dass wir uns demütigen müssen. Den Demütigen gibt Gott Gnade, sonst keinem. Manche Leute denken, Gottes Gnade ist willkürlich. Das ist Quatsch. Gottes Gnade ist nicht willkürlich. Ja. Manche Leute denken, naja, wenn Gott mich erwählt hat, dann kriege ich halt Gnade und alles andere auch und so, dann ist halt gut. Und wenn er mich nicht erwählt hat, habe ich Pech gehabt. So ein Blödsinn. Ja. Gott sagt ganz genau, wem er Gnade gibt. Nämlich den Demütigen. Und wenn ihr mich jetzt fragt, wo steht das denn in der Bibel, sage ich euch nicht. Ganz ehrlich, ja. Dann habt ihr die Bibel noch nicht, habt ihr das Neue Testament noch nicht einmal durchgelesen, wahrscheinlich, wenn ihr das nicht wisst. Also, das steht sehr häufig da drinnen, ja. So, ich habe auf meiner Internetseite, da schreibe ich immer wieder mal so ein paar Artikel und ich kriege dann sehr viele Kommentare, die ich alle nicht veröffentliche, weil sie nicht hilfreich sind. Nur zwei, die hilfreich sind, veröffentliche ich dann und da antworte ich dann drauf. Aber viele dieser Kommentare, die sind dann so, ja, wo steht das denn in der Bibel oder wie kommst du denn darauf? Und das zeigt einfach, dass die Leute nie die Bibel gelesen haben oder nur auf irgendwelche Sekundärliteratur zurückgreifen und wirklich keinen Plan haben. Ja. So, es steht ziemlich häufig in der Bibel, ganz ehrlich. So, und wenn ihr so 300 oder 400 Verse zu diesem Thema braucht, dann kauft euch das Buch Das Herz des Lammes. Ja, das ist sowieso. Wir haben das also schon öfter auf dem Herzen, aber bis jetzt hat Gott noch kein grünes Licht gegeben, so sieht das zumindest für uns aus, dass wir so irgendwie so einen Glaubensgrundkurs oder irgendwie sowas machen, wo wir all diese Sachen, mit denen wir sozusagen angefangen haben, nachholen. Man kann das auch für sich alleine machen, da braucht man nicht mich oder Paul für. Ne? Dieses Buch, Das Herz des Lammes, ist super dafür. Wenn ihr wissen wollt, was alles in euch steckt, was alles in eurem Herzen ist, was da raus muss. Ja. Und all diese Dinge, die in unserem Herzen stecken und da raus müssen, wenn ihr das Buch lest, wird euch sehr viel klar. Ja. Wir wissen nicht, was in unserem Herzen ist. An den Dingen, die wir sagen, die wir auch so aus Versehen sagen, die uns so über die Lippen kommen, an den Dingen können wir zum Beispiel sehr gut erkennen, was wirklich in unserem Herzen ist. Ja. Wenn da immer wieder mal Dreck aus unserem Mund kommt, dann ist Dreck in unserem Herzen. Ob wir das jetzt spüren, fühlen, wissen oder nicht wissen, das ist dann so. Weil aus dem Herzen reden wir. Der Mund redet aus der Fülle des Herzens, sagt Jesus. Und ich glaube, ich weiß nicht genau, ich bin so 7, 8, 9, 10 Jahre Christ irgendwie. Aber mein Christenleben ist erst, war ein Auf und Ab, ja, bis vor 4 oder 5 Jahren, wo wir Greg kennengelernt haben und wo Gott mir das gezeigt hat, wie wichtig das ist, dass man seine Sünden bekennt, dass man sich demütigt, dass man ganz offen und ehrlich wird und diese Sachen bekennt. Und das, ja, und Gott hat mir unglaublich Gnade gegeben, seitdem ich damit angefangen habe, das als Lebensstil zu verwirklichen. Wir hatten viele Leute bei uns damals, die jetzt schon alle wieder nicht mehr hier sind. Und viele von denen, die haben auch gesagt, dass Gott sie verändert hat. Und viele von denen fanden das auch alles ganz toll. Und bei vielen von denen hat das nicht etwas bewirkt. Die meisten von denen, die dachten, okay, das ist eine gute Lehre, die haben wir jetzt verstanden, was ist das nächstes Thema bitte? Und alle, die so gedacht haben, ja, bei denen hat das nicht wirklich Frucht getragen. Weil es ist kein Thema oder so, das ist das Fundament. Wenn wir uns nicht demütigen, wenn wir nicht bereit sind, die Dinge auszupacken, die uns ein bisschen lächerlich dastehen lassen, und wenn wir nicht bereit sind, unsere Schwachheiten offen zu legen. Ne? In all den Jahren, wo ich hier bin, gibt es Leute, die sind auch schon all die Jahre hier und die haben noch nie so erzählt, wo sie überall nicht klarkommen. Am meisten ist, oder am krassesten ist mir das aufgefallen, als ich mein Kind bekommen habe und überhaupt nicht klarkam das erste Jahr mit dem Kleinen. Überhaupt nicht. Ja. Und das war so eine lustige Mischung zwischen versuchen, geistlich zu sein und sich zur Geduld zwingen und dann doch ausrasten und dann etwas verzweifelt sein, dass man ausgerastet ist. Und warum macht Jesus das denn nicht? Und warum brüllt der Kleine? Und warum will der gar nicht schlafen und so? Und ich kam überhaupt nicht klar. Ne? Und gleichzeitig wusste ich, dass all das, was rauskommt, all meine Ungeduld, all meine Härte gegenüber dem Kleinen, dass das alles Dinge in meinem Herzen sind, die jetzt, dass ich ein richtiges, dreckiges Herz habe. So. Und ich kann mich noch gut erinnern, wo ich im CVM vorne stand und die Gemeinde um Gebet gebeten habe und erzählt habe, wie ich mal so gar nicht klarkomme. Ja. Und ich dachte wirklich, ich bin der Einzige, der mit seinem kleinen Jungen nicht klarkommt. Ja. Weil ich war der Einzige, der vorne stand und der das so erzählt hat, und nachher stellte sich raus, nee, ich war gar nicht der Einzige. Werde ich nie vergessen. All die Leute, die nach dem Gottesdienst zu mir kamen, so, ja, uns geht's genauso. Und ich, wisst ihr, was ich dachte? Ich dachte, seid ihr doof? Wir haben doch so eine Gemeinde hier. Keiner richtet dich dafür. Ja, und wenn wir alle zusammen beten, passiert immer was. Und bei mir hat sich da auch was verändert. Ja, aber klar, man ist halt nicht der geistliche Superheld, wenn man nicht klarkommt. So, ne? Aber das sind so Grundlagen. Das sind wirklich Grundlagen. Ne? Und es gibt Leute, die waren nie zerbrochen. Oder denen hat über ihre Sünde. Oder die haben. Und es gibt immer Leute, die scheinen so, alles läuft so easy und kommt super klar und so. Aber das ist nie die Wahrheit. Niemals ist das die Wahrheit. Ne? So. Keiner von uns hat alles zusammen und kommt super klar und kriegt alles auf die Reihe. Und wenn jemand das glaubt, guten Tag, du lebst in einer Fantasiewelt, ja. Und es wird der Tag kommen, wo du auch aufwachen wirst. Und das ist wirklich eine Grundlage. So, ne? Und ich habe keine... Wenn ich jetzt all diese Sachen so, ich habe keine Personen im Sinn, aber ich weiß viele Leute, die neu zu uns gekommen sind. Und dann hören sie diese coolen Predigten von überwindenden Leben. Ne? Jesus in sich leben lassen. Jesus macht das alles durch mich und so. Ne? Und dann versucht man es und es klappt nicht. Warum klappt das nicht? Weil du kannst diese Dinge nicht auf Sand bauen. Da muss ein Fundament sein. Ja, und das Fundament kann sein, dass das fehlt. Mir fällt gerade eine Schriftstelle ein. Erste Mose 4. Vielleicht gehen wir heute ein bisschen hierhin, ein bisschen dahin. So, ich habe zwar eine Predigt vorbereitet hier drin, aber ich bin mir nicht so sicher, ob die für euch, für heute ist. Kain und Abel, ne? Kennt ihr ja. 1. Mose 4, Vers 4, auch Abel brachte ein Opfer da von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett, und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Warum macht Gott sowas? Ist Gott nicht unfair? Ja, meine Güte, hätte Gott nicht diesen Unterschied gemacht zwischen Kain und Abel, hätte Kain den armen Abel doch nie umgebracht. Gott, wieso machst du das Ganze so? Ja, so denken wir manchmal. Die Wahrheit ist, Kain hätte ihn trotzdem umgebracht. Im 1. Johannesbrief steht, Kain war ein Mörder von Anfang an. Im 1. Johannesbrief steht, dass Kain diesen Samen des Mordes in sich trug von Beginn an. Ja. Und wir lesen solche Geschichte, und jeder, der die zum ersten Mal liest und halbwegs bei Verstand und normal ist, der fragt sich, Gott, wieso machst du das? Und diese Frage muss man sich stellen, ja, und der darf man auch nicht ausweichen, und man darf sich auch nicht mit irgendwelchen netten theologischen Antworten zufrieden geben, bis man wirklich eine Antwort hat, die wirklich Sinn macht. Warum macht Gott sowas? Wisst ihr, wie viele Leute wahrscheinlich zu Paul mehr als zu mir kamen, und dann wollten sie, können wir nicht für meinen Chef beten oder für meine Arbeitskollegen, die sind so gemein zu mir. Warum macht Gott so? Und wisst ihr, was Paul fast immer gesagt hat? Nee, du bist das Problem, nicht dein Chef. So, ich kann mich an mindestens eine Situation erinnern. Und man könnte auch sagen, Gott ist das Problem, weil er hat das ja zugelassen. Ne? Gott lässt ja so einen Chef zu oder solche Angestellten oder solche Kollegen. Gott lässt das ja zu. Genauso wie Gott hier zulässt, dass er das Opfer von einem annimmt und das Opfer von anderem nicht. Warum nimmt er das Opfer von Kain nicht an? Kain und sein Opfer sah er nicht an, da wurde Kain sehr wütend, sein Angesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so wütend und warum senkt sich sein Angesicht? Also als Kain das merkt, dass Gott ihn anders behandelt als Abel, ja, und vielleicht sind ja einige hier, die merken, hey, Gott behandelt mich anders als irgendwen hier. Vielleicht merkt ihr das oder fühlt ihr das so. Ja, als Kain das merkt, passiert mit ihm was. Er wird wütend, und zwar nicht nur innerlich, sondern so wütend, da steht, sein Angesicht veränderte sich, senkte sich. Also man konnte es ihm am Blick ansehen, dass er ein Problem hat, dass er wütend war. So, also es war schon richtig, da kam richtig was raus aus seinem Herzen. So, Gott wusste von Anfang an, dass er das im Herzen hat. Kain wusste es nicht. Ja. Und das ist der Grund, warum Gott einen Unterschied macht. Das ist der Grund, warum Gott sein Opfer nicht ansieht. Das ist Gottes Winken mit dem Stoppschild, Gottes rote Ampel. Hallo Kain, ja, du hast ein Problem. Ich weiß das schon längst. Du hast es vielleicht seit deiner Geburt, aber du weißt es nicht. Und ich möchte dich darauf aufmerksam machen, weil dieses Problem, was du hast, wird dich früher oder später umbringen. Es wird Flüche über dich bringen, wenn du weiter darin lebst. Und ich möchte das nicht. Woher weiß ich das, dass Gott ungefähr so drauf war? Ich sehe das an Gottes Reaktion. Ja? Gott kommt nicht zu Kain. Also Wut ist wirklich nicht die Frucht des Geistes. So, ne? Du weißt doch, dass ein Christ nicht wütend sein soll. Ein Kind Gottes soll ja nicht wütend sein. So, ja? So kommt Gott nicht hier an. Nein, Gott ist total nüchtern. Der Herr sprach zu Kain, warum bist du so wütend? Und glaubt mir, Gott wusste, warum er so wütend war. Gott wollte nicht, brauchte nicht die Information. Sondern Gott stellt diese Frage genauso wie bei Adam. Adam, wo bist du? Natürlich ist der, da weiß Gott, dass der im Gebüsch da hockt oder irgendwo sich da versteckt. Ja. Aber er stellt diese Frage, das ist Gottes, hallo, du hast ein Problem. Ja. Und ihr dürft euch diese Frage auch stellen. So, warum ist mein Boss so gemein zu mir? Warum kriege ich immer die doofen Stunden am Wochenende? Oder warum kriege ich immer die Vertretungsstunde in der ersten, zweiten Stunde? So? Kriege ich nicht mehr. Haha. Habe ich aber. Also ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich weiß, wovon ich rede. So. Und warum habe ich so doofe Kollegen, die mich immer nerven? Und das fällt so schwer, christlich zu sein bei denen? Ja, es sind Ne? Das ist ganz, ganz, das ist so basic, basic, basic stuff hier, wovon wir sprechen. So, ne? Und wenn Paul nicht jetzt eingreift und sagt, Helmut, geh in eine andere Richtung, ich kann in 100 andere Richtungen gehen, überhaupt kein Problem, kannst du machen. Aber wenn Paul nicht eingreift, werde ich erstmal so in diese Richtung weitergehen. Das ist jetzt ziemlich spontan. Ja? Gott kommt zu Kain und Gott macht ihm keine Vorwürfe. 1. Jakobus 1, Vers 5. Wenn jemand an Weisheit mangelt, der bitte Gott, der jedermann gerne gibt und niemandem etwas vorwirft. Oder niemandem etwas schilt. Es gibt verschiedene Übersetzungen. Die beste Übersetzung ist, niemandem etwas vorwirft. Ja. Gott weiß schon längst, was für Probleme ihr habt. Ja. Und es sei denn, ihr seid total verhärtet und im Stolz und ihr zeigt Gott den Mittelfinger und sagt, Gott, du kannst mich mal. Oder ihr tut so, als ob ihr seid total im Stolz und wollt da drin auch bleiben. Okay, dann wird Gott euch irgendwann vielleicht einen Vorwurf machen, aber wenn das nicht der Fall ist, wird Gott euch keine Vorwürfe machen. Wir sehen das gleich noch in dieser Geschichte. Selbst nachdem Kain Abel schon getötet hat, kommt Gott wieder zu ihm. Und Gott kommt nicht und, du Mörder, warum hast du das gemacht? Nein, Gott kommt zu Kain und fragt, wo ist dein Bruder? Was ist das? Vers 9. Wo ist dein Bruder Abel? Das ist kein Vorwurf. Ja. Diese Fragen, die Gott stellt, Adam, wo bist du? Kain, wo bist du? Hagar, wo bist du? Als die Magd von Abram wegläuft in die Wüste. Kommt Gott zu ihr und fragt, Hagar, wo bist du? Gott stellt andauernd solche Fragen. Ja. Und wir dürfen uns sie auch stellen. Und Gott stellt diese Fragen, um uns eine Chance zu geben, unsere Sünde einzugestehen. Und wenn Gott so eine Frage stellt, ja, das ist meistens die letzte Chance, die Konsequenzen noch abzuwenden. Wir sehen das bei Adam. Gott fragt Adam. Adam sagt, Gott, du kannst mich mal, die Frau ist schuld und du bist übrigens schuld, weil du sie mir gegeben hast. Gott kommt zur Frau. Die Frau sagt, die Schlange ist schuld. So, ne? Okay, erst ab da setzt der Fluch ein. Ja. Wenn die anders geantwortet hätten, hätte der Fluch vielleicht nicht so eingesetzt. Erst ab da. So, ne? Irgendwann, wenn man so die Gott wirklich klar macht, Gott, ich will, lass mich bitte in Ruhe. Kain macht das hier genauso. Ne? Nachdem Kain ihn umgebracht hat, kommt Gott zuerst und stellt die Frage. Gott kommt nicht sofort mit dem Fluch. Und erst als Kain wieder Gott weg ablehnt und sagt, ich will nichts mit dir zu tun haben, ich bin nicht der Hüter meines Bruders, ja, dann fängt Gott an, die Flüche auszusprechen, die über ihn kommen. So, irgendwann kommt der Punkt in unserem Leben, ja, wenn wir Gottes Signalleuchte überhören, wenn wir Gottes Fragen überhören, ja, oder wenn wir die Umstände, in denen wir stecken, nicht richtig deuten können, ja, wenn die Frau schuld ist oder Gott schuld ist, weil er uns die Frau gegeben hat oder die Kollegen schuld sind oder Gott schuld ist, weil er uns die Kollegen gegeben hat oder der Chef schuld ist oder Gott schuld ist, weil er uns den Chef gegeben hat, ja, dann sagen wir Gott, okay Gott, ich möchte die Suppe jetzt auslöffeln, die ich mir hier eingebrockt habe. Ich möchte nicht Gnade und Vergebung haben. Das sagen wir dann. Und dann sagt Gott, okay, wenn du dich dafür entscheidest, kriegst du. Wenn du den Segen nicht willst, wenn du mir sagst, du möchtest Fluch, dann kriegst du den Fluch. Ja? Der Herr sprach zu Kain, warum bist du so wütend, warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so? Wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür. Und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet, du sollst über sie herrschen. So, Gott erklärt Kain das so. Hier ist keine Spur von irgendwie Vorwurf, oder Gott ist sauer, Gott ist böse. Nein, Gott ist nicht sauer und Gott ist doch nicht böse. Ja? Genauso ist er auf euch nicht sauer und nicht böse. Und wenn ihr bis jetzt die Zeichen der Zeit vielleicht nicht erkannt habt oder eure Umstände nicht wirklich mit Gottes Augen sehen konntet, Gott ist euch nicht böse. Und selbst wenn ihr mitten dabei seid, den ganzen Fluch zu ernten jetzt, oder wenn ihr die Suppe auslöffeln müsst, die ihr euch eingebrockt habt, Gott ist euch nicht böse. Es gibt einen Weg daraus. Ja, das ist nun nicht zu Ende. Selbst als der Fluch schon über Kain ausgesprochen wurde, gibt Gott ihm trotzdem noch einen Schutz mit. Ja, Gott ist ein bisschen anders als wir. uns wurde so beigebracht, Leuten, sobald sie geistlich in irgendeiner Form versagen, Vorwürfe zu machen. Also Gott ist nicht so. Überhaupt nicht so. Ja. Sondern Gott ist eher, viel, viel eher so, oder genauso wie der Vater, der auf den verlorenen Sohn wartet, bis er nach Hause kommt. Der verlorene Sohn, er hat sich selber den Fluch erwählt und der Vater hat ihm sogar noch das Geld gegeben. Ja, sonst würde er gar nicht wegkommen können von zu Hause. Also der Vater war also mit Schuld, könnte man so sagen. Der Sohn geht und der Vater lässt ihm komplette Freiheit und der Sohn kommt in seinen Fluch da hinein, der am Ende so aussieht. Am Anfang sieht es nicht ganz nach Fluch aus, aber am Ende zeigt sich dann das wahre Gesicht. Sünde hat ein Vergnügen für eine kurze Zeit, danach aber, ne, ihr Ende ist der Tod, genau. So, irgendwann ist er da bei den Schweinen und es fühlt sich nicht so gut an und er merkt, wo er gelandet ist. Ist der Vater sauer? Nein, er wartet. So, und wenn wir Gottes Zeichen nicht richtig gedeutet haben, unsere Umstände nicht richtig in Gottes Augen gesehen haben, ist Gott sauer auf uns? Nein. Und was führt uns zur Buße? Gottes Güte führt uns zur Buße, Römer 2, Vers 4. Die Güte Gottes, die Freundlichkeit Gottes führt uns zur Buße. Wisst ihr, wie viele Christen auf der Straße stehen, wenn irgendwo eine Demonstration von Homosexuellen oder anderen Leuten ist, wo dann die Christen mit ihren Schildern stehen, Gott wird euch alle richten und ihr habt alle die Hölle verdient. Und die, so, ja, gibt es viele Christen, die glauben, Gott so zu gefallen oder die, durch so etwas ist noch nie einer zur Buße gekommen. Ja, weil es ist nicht die Güte Gottes. Es ist nicht die Güte Gottes. So, also, und Gott hat mich so auch nicht gepackt. Ich habe erkannt, was für ein dreckiges Herz ich habe und dass ich Gott nie geliebt habe. Das habe ich sehr wohl erkannt. Und gleichzeitig war da diese Liebe Gottes und ich wusste, ich kann jetzt zu Gott kommen, der nimmt mich auf. So, und genau diese Haltung hat Gott. Gott war nicht zu kein anders als zum verlorenen Sohn oder so in diesem Gleichnis. Ja. Jesus erzählt das Gleichnis ja ganz bewusst, damit wir wissen, wie der Vater ist. Gott hatte zu Kain die gleiche Haltung und er hat zu dir die gleiche Haltung. Er ist nicht sauer und er macht dir keinen Vorwurf. Aber wenn du dich für Fluch entscheidest, ja, in Jakobus steht, dass alles Gute von Gott kommt. So, wenn wir von Gott weglaufen und alles Gute ist aber bei Gott, wie viel Gutes bleibt uns dann noch übrig? Nichts. Dann haben wir uns selber entschieden, das Nicht-Gute, den Fluch zu kriegen. So, Gott erklärt Kain hier sogar noch die Dinge. So, Kain, du siehst doch an deinem äußeren Verhalten, dass etwas nicht stimmt. Ist es nicht so, wenn sich dein Haupt senkt? Wenn du Gutes tust, hebt sich sein Haupt. Wenn du Böses tust, senkt sich dein Haupt. Gott erklärt ihm das. Kain, schau dich doch mal selber an. Guck doch dein Leben an. Genauso sagt Gott zu einigen, schau dir dein Leben an. Macht das so Spaß? Ja. Und du, vielleicht denkst du, oh, ich bin das Opfer, immer passiert mir sowas. Jetzt habe ich schon 5-mal die Arbeitsstelle und wieder passiert mir genau das Gleiche und wieder ist mein Chef genauso assi zu mir. So, vielleicht, du, also die Wahrheit ist, du bist nicht das Opfer. Du bist nicht das Opfer deiner Umstände, nein. Wenn du einmal auf diesen Weg gehst, so, ich bin ein armes Opfer, ich habe immer Pech, Gott liebt mich nicht, Gott gibt mir keine Gnade, so, ja, dann kannst du auch genauso gut sagen, Gott, du bist an allem schuld, weil Gott hat das zugelassen, wo du steckst. Und wenn du dich für diese Sichtweise entscheidest, wirst du früher oder später Gott anklagen und Gott verdammen. Und das ist ziemlich doof, weil der ist deine einzige Rettung. Ja. Irgendwo sind wir selber auf diesen Weg abgebogen und haben Gottes Frage nicht gehört. Warum machst du das? Ja. Kain, du siehst doch, es ist für jeden sichtlich, dass bei dir was nicht stimmt, dass da Ärger in deinem Herzen ist. Hass, Ärger und Mord. Ja. Im Johannesbrief lesen wir, dass Mord und Hass das Gleiche, Hass das Gleiche ist wie Mord. Gott macht da keinen Unterschied. Und wenn jemand Mord im Herzen hat, das wird sich früher oder später manifestieren, entweder als Selbstmord oder indem man voller Hass gegenüber anderen ist oder andere ermordet, den Ruf anderer ermordet, indem man irgendwelche Bücher gegen sie schreibt oder Gerüchte über sie verbreitet oder sie wirklich umbringt. Früher oder später wird das rauskommen. Ja? So, und das ist nicht so cool. Gott möchte uns davor bewahren. Deswegen macht Gott manchmal einen Unterschied. Deswegen lässt Gott das zu, dass wir in Situationen, dass uns Dinge passieren, die wir nicht gut finden. Und wir müssen Gott fragen, okay, was Gott, was ist in meinem Herzen, worauf du mich aufmerksam machen willst? Und ab dem Moment, wo uns das klar wird, was in unserem Herzen ist, ja, dann gehen wir damit zu Gott. Vielleicht gehen wir auch damit zu irgendeinem Bruder oder zur Gemeinde, wenn die, vor allem wenn die dachten, dass wir immer total super und fromm und geistlich sind. Und dann sagen wir mal, hey, ich bin gar nicht so, wie alle denken. Letzten Samstag oder so, ne, wo wir hier bis 2 Uhr waren, das war sehr gut. So, das war ein gutes Sündenbekennen. Manchmal haben wir hier auch ein offenes Mikro und es kommen ganz viele Leute, die von anklagenden Geistern getrieben sind oder von so einem religiösen Zwang, ich muss jetzt auch meine Sünde bekennen und so, ja. Und das, dann bekennt man seine Sünde, aber es ist trotzdem keine Erleichterung da und so. Das war dann, das war wahrscheinlich nicht Gott. Ja. Aber letzten Samstag, das war richtig gut. So, und da haben einige Leute haben gesagt, ich möchte jetzt mal, dass ihr wisst, wie es bei mir wirklich aussieht. Nicht so, wie ihr alle denkt. Ich bin nicht der Fromme, der, bei dem alles klappt und der alles beisammen hat. So, ja. Und ab dem Moment, wo wir das machen, das ist so, da können wir auf die Gnade wetten, dass wir sie kriegen. Da können wir auf Gottes Gnade wetten. Wirklich. Und wir werden die Wette gewinnen. Da können wir Gott darauf festnageln, dass er uns Gnade geben wird. Wenn wir unseren eigenen Ruf zerstören, ja, und ganz ehrlich erzählen, wie wir wirklich sind, so, und also, oder wenn klar wird, dass wir nicht die Helden sind, dass wir nicht die Ehre kriegen können, dann können wir auf Gottes Gnade wetten. Das ist der Bund der sicheren Gnaden, so heißt das. Gott hat diesen Bund David gegeben. Und Paulus erwähnt den auch. Im Neuen Testament wird er öfter mal zitiert. Und dieser Bund der sicheren Gnaden, das ist sozusagen eine Versicherung, die man mit Gott abschließen kann. Ja, ein Vertrag. Und Gott hat diesen Vertrag mit David abgeschlossen. Das war Davids Lebensversicherung. Ja. Dieser Bund der sicheren Gnaden, der sagt im Grunde, jeder Mensch, der mit einem zerschlagenen, zerbrochenen Herzen zu Gott kommt, der so wie David seine Sünden aufdeckt, der kann absolut sicher sein, dass Gott ihm barmherzig sein wird und sich um ihn kümmern wird. Der kann sich hundertprozentig sicher sein. Es ist eine nicht sicheren Gnaden, es ist ein Bund der sicheren Barmherzigkeit. Covenant of Sure Mercies, so heißt es in der englischen Übersetzung. Ich weiß nicht, wie es in der deutschen heißt. Ein Bund der sicheren Barmherzigkeit oder Barmherzigkeit. Ja. Wenn wir so etwas machen, wenn wir uns selbst verleugnen, wenn wir Buße tun, wenn wir zeigen, dass wir nicht so toll sind, wie andere vielleicht von uns denken, oder dass wir, ne, wenn wir unser Image, wie sagt man das am besten auf Deutsch, unser Ansehen, unseren Ruf, ja, wenn wir zeigen, wie es wirklich ist, so, Gott ist sofort da. Sichere Gnaden, Barmherzigkeit, eine absolut sichere Barmherzigkeit ist da für uns. Die wird kommen. Ich habe das sehr oft erlebt. Ich meine, mittlerweile ist das mein Lebensstil. Ja. Und manchmal fragen sich die Leute, warum hat er immer Glück mit seinem Stundenplan? Ne? Oder warum hat er immer Glück so? Weil sichere Barmherzigkeit. Deswegen. Ja. Und wenn ich mal nicht Glück habe, dann frage ich Gott, okay Gott, was ist los? So, ja, wo ist das Problem bei mir? So. Und das hat meine Lebensqualität beträchtlich gesteigert. Ich glaube, ihr könnt das bezeugen, ne? Ja, also wenn ich so fünf Jahre zurückdenke, so, oh, das war, ich weiß noch, in meinem Referendariat, fast alle haben das gehasst. Es war keine schlimme Zeit, es war eine gute Zeit für mich. Es war keine traumatische Zeit. Für alle ist das fast alle. Aber Jesus war dabei und Jesus hat es immer so gesorgt, dass das gut wird. Jesus hat mir total Gunst gegeben bei den Vorgesetzten, bei den Fachleitern. Die haben mir teilweise bessere Noten gegeben, als ich verdient habe. Und so sichere Barmherzigkeit. Das ist total cool. So, ich weiß, mein Studium, das war für mich die Hölle. Hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich habe es auch versucht, mit Jesus zu machen. Und Gott hat mir gesagt, er wird mich da durchbringen und er hat ein paar ziemlich krasse Wunder getan, die dazu geführt haben, dass ich da durchgekommen bin. Ziemlich cool, aber es war nicht schön. Das war eher so von meiner Seite aus, oh Gott, was soll das hier? So, was soll das hier? Warum kann das nicht so gehen wie bei Paul? Das war, habe ich damals gedacht. Ja, aber das war so, die letzten paar Jahre bei dir waren besser als die ersten, oder? Was ja. Ihr müsst mal die alten Predigten ausgraben, so, oder vor allem, vielleicht sind auch einige, die nie gehört haben. So, ne? So, ich glaube, irgendwann kann man unsere Lebensgeschichte komplett zurückverfolgen darüber. Naja. Ja, und das ist richtig cool, wirklich. Ne? Und seitdem ich angefangen habe, das zu leben, das ist schon ziemlich krass, dass ich hier stehen kann und das so sagen kann, dass ich das lebe, aber das ist so. Ich würde jetzt lügen, wenn das nicht so ist. Ich weiß nicht, ob das geht bestimmt noch krasser oder noch heftiger, aber so, ich weiß noch, ich kann mich noch gut an die Erinnerung meiner Frau, an die Diskussion meiner Frau, ich weiß nicht, ob die noch hier ist. Nicht mehr. Ja, die ist da drüben, ne? So, wenn ich nicht klar kam zu Hause, ich dachte mir so, okay, ich schreibe das jetzt einfach auf Facebook, da sind 500 Leute, die sehen alle, dass ich nicht klarkomme, die sollen für mich beten, ne? Und meine Frau macht mir, das kannst du nicht machen. Was denken die alle über dich? Ist mir sowas von egal, was die von mir denken. Ich komme nicht klar und die sollen das alle wissen, die sollen für mich beten. So, und mittlerweile weiß meine Frau, dass das jedes Mal Segen gebracht hat, wenn ich meinen Ruf so ruiniert habe. Wo alle dachten, so, der predigt und der hat solche Probleme, wie kann der nur? Hat, glaube ich, keiner gedacht, weil alle hatten die auch. Aber ich meine, einer der wenigen, die das dann so gesagt haben. Ne? Und das ist ganz wichtig, dass wir verstehen, ja, egal wie tief wir im Fluch stecken, Gott ist nicht sauer auf uns. Gott möchte uns immer noch da rausholen. Ja? Und wenn wir unser Leben voll nicht auf die Reihe kriegen, ja, wenn wir schon 100 Mal probiert haben, so einen zum Beispiel einen geregelten Tagesablauf zu kriegen oder irgendwo länger zu arbeiten und das klappt, wir versagen immer wieder. Gott ist nicht sauer auf dich, aber Gott möchte dich auch da rausholen. Und es wird wahrscheinlich auch nicht am Anfang nicht leicht und nicht angenehm und es wird anstrengend sein. Das ist mir irgendwie ganz wichtig zu sagen jetzt gerade so, dass wir nicht glauben können, dass es immer so easy going und immer so leicht ist. So, nee, wir müssen uns auch manchmal wirklich anstrengen. So. Und dann merken wir nachher, das, was wir da als richtig anstrengend bezeichnet haben, das ist ein Witz im Vergleich zu dem, was andere Leute alles machen. So, ne? Das ist, rückt das. Wenn wir uns in der westlichen Welt über unsere Verhältnisse beschweren, ne, das muss man immer relativieren. Wenn man dann irgendwo nach Mosambik oder so geht, dann wird das ganz schnell ganz lächerlich. Ne? Unser Klagen. So. Und ich weiß das, weil ich Lehrer bin und manche Schüler, die wollen dann geistlich sein und die wollen dann Gebet und so, dass Gott für sie die Hausaufgaben macht und so. Ja, ja, so sagen die es natürlich nicht, aber am liebsten hätten sie das. Was nie im Leben passieren wird, ne? Oder was ich habe am Anfang der Herbstferien, ich hatte noch nie ein Smartphone. Ich hatte immer nur diese alten, dicken Klötze, so, weil ich. Und dann hat mir jemand ein Smartphone geschenkt und der kam zu mir und sagt, ich glaube, Jesus möchte, dass ich das schenke. Hat mir iPhone 4 geschenkt. Ne? Da dachte ich so, oh ja, das ist bestimmt Gott. Ne? Dann kann ich immer, wenn mir langweilig ist, so Bücher lesen oder Spiele spielen oder so. Ne? Nein, dafür hat Gott es mir nicht geschenkt. Gott hat es mir dafür geschenkt, dass ich die ganzen Termine nicht mehr vergesse. Ich glaube, das war eher der Grund. So, und alle meine Schüler wussten immer, so Herr Richard, der ist zwar so nicht ganz zurückgeblieben, aber Handy hat er immer so die altmodischsten Handys. Ich hatte auch noch nie Geld gezahlt für ein Handy, so. Ich habe immer irgendwelche, mal so von meinem Schwiegerpapa so die alten genommen, die er nicht mehr braucht, die er wegschmeißen wollte. Und für die Schüler war das immer so, das, ne? So, cooler Lehrer kann doch nicht so, hat ein iPad, aber hat kein vernünftiges Handy, ne? So, aber das. Naja, und dann nach den Ferien komme ich halt mit dem iPhone 4 in die Schule und die sehen das. Und ich erzähle denen natürlich, dass Jesus mir das geschenkt hat, ne? Und der so, wow, wieso schenkt Gott mir nicht auch so eins? So, ne? Das ist die erste Reaktion gleich von mehreren Schülern, so, ne? Unabhängig, so immer die erste Reaktion, boah, ich will auch so eins, wieso schenkt Gott mir nicht so eins? Und dann sage ich so, Gott wird dir nie eins schenken, nie, niemals. So, ne? Ja, es ist wirklich die Wahrheit, ganz ehrlich. Wieso, Gott wird einem Schüler nicht ein iPhone schenken, weil es ihn wahrscheinlich nur noch mehr vom Unterricht ablenken wird. Ganz ehrlich. Und Gott liebt den Schüler so sehr, ja, dass er nicht möchte, dass er noch mehr verpasst, sondern, ne? Wirklich. Ein 16, 17, 18-jähriger Schüler braucht so ein Ding nicht. Ja? Es reicht doch so eine alte Krücke, da hält die Batterie eh länger, dass er Mama Bescheid sagen kann, warum er noch nicht zu Hause ist. Abends. Ja? So, ich kassiere die Dinger immer wieder ein in meinem Unterricht. So, deswegen, es ist, nein. So, ich weiß ganz genau, warum Gott Schülern sowas nicht schenkt. Ja? So, das ist so, und weil Gott sie viel zu sehr liebt, weil es ihnen schaden würde. Und Gott macht einen Unterschied. So, und das hat einen Sinn. So, auch wenn wir das vielleicht, die Schüler haben, wollten da, diese Antwort natürlich nicht, haben die natürlich nicht angenommen. So, die konnten, wie, so, das ist schädlich für mich. Ja, es ist total schädlich für dich. So, ja? Ja, Gott erklärt keinem das und ist total nett oder macht ihm überhaupt keine Vorwürfe. Gott ist sehr freundlich mit keinem. Ja? Wenn Gott nicht freundlich wäre, würde er es ihm nicht nochmal erklären. So, und das der entscheidende Punkt ist dieser hier. Und Kain redete mit seinem Bruder Abel. Das ist das Problem. Er hat nicht mit Gott weitergeredet. Und Kain redete mit seinem Bruder Abel und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Gott, er kommt zu uns und er wird uns irgendwelche roten Warnlampen oder Stoppschilder, ja, in Form von Kollegen, Bossen oder schlechten Arbeitszeiten oder was weiß ich immer irgendwie. Gott wird sowas machen, dass wir sowas haben, ja. Und wir müssen, irgendwann muss von uns eine Reaktion darauf kommen. Das fehlt hier bei Kain total. Er reagiert nicht darauf, was Gott ihm sagt. Wir lesen hier keine Antwort, nichts. Ja? Er macht, und wenn wir einfach so weitermachen und all diese, da kommt von uns aus keine Reaktion darauf, auf diese Warnungen, wir stellen uns noch nicht mal diese Frage, Gott, was soll das? Das ist die allererste Reaktion, die eigentlich kommen sollte. Ja? Gott, was soll das? Warum geht es mir so schlecht? Warum kriege ich mein Leben nicht auf die Reihe? Was ist los? So, wenn sowas nicht kommt, dann wird irgendwann die Sünde ihr Kind kriegen. Ja, dann wird sich das, in Jakobus 1 steht das, brauchen wir jetzt nicht lesen. Ja, die Sünde wird ihr Kind kriegen, gebären. Das heißt, das, was in dem Herzen ist, diese Lust, diese Begierde, der Mord, der Hass, der wird irgendwann wird er sich manifestieren. Ja, und bei Kain war das so, dass dieser Mord und der Hass, der in ihm war, er äußert sich, indem er Abel erschlägt. Und das wird passieren. Ja? Sonst, deswegen warnt Gott uns ja. Sonst würde er uns ja nicht warnen. Deswegen warnt er ja. Weil Gott warnt uns nicht zum Spaß oder um das Leben schwer zu machen, oder um uns ein paar Gebote zu geben oder uns ein paar Hindernisse zu legen. Nein, Gott warnt uns, weil Gott ganz genau weiß, wenn der Mensch so weiterlebt, dann wird das nicht gut enden für ihn. So. Und Kain tötet seinen Bruder. Jetzt kommt Gott wieder zu Kain. Da sprach der Herr zu Kain, Vers 9, wo ist dein Bruder Abel? Abel aber antwortete, du kannst mich mal. Ja, das ist, was er ihm wirklich sagte. Ich weiß es nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Ja, sollst du. Gott hat uns Menschen nicht so geschaffen, dass wir als Einzelgänger unabhängig vom anderen leben. Das war nie so geplant. Wir sind unseres Bruders Hüter. Ja, und das ist ziemlich frech, was Kain hier macht. Es ist ziemlich frech. Vor allem, wenn Gott dir irgendwie, ja, Gott ist ihm ja, ich weiß nicht, ob Gott ihm erschienen ist oder ob er nur eine Stimme gehört hat oder wie, aber auf jeden Fall war das für Kain total klar, wer da mit ihm spricht. Und Kain wusste, wem er antwortet. Ja. Und das ist ziemlich krass. Das ist wirklich so, es ist wirklich so, Gott, du kannst mich mal. Ich will nicht auf dich hören. Und mir fällt gerade ein, manchmal kommen Leute zu Paul und wollen Hilfe. Und Paul sagt ihnen, tu dies und tu das und tu jenes. Und die Leute sagen, nö, mach ich nicht. Tschüss. So, okay. So, und dann, wenn man dann eine Woche, zwei, drei Monate später guckt, stecken die Leute sehr oft noch tiefer im Mist. So, ne? Wenn man zu den Ältesten geht, ganz ehrlich, ja, und sich auch nur halbwegs unterordnet, dann kann es manchmal sein, dass Gott durch die Ältesten spricht. Ja? Wenn man zum Propheten geht, und wir haben ja einen in der Gemeinde, Greg, so, und man unterordnet sich halbwegs, ja, und man will einen Rat, dann könnte es ja tatsächlich sein, dass Gott den Propheten als Sprachrohr benutzt. Passiert ja in der Bibel ziemlich oft so. Und das ist ja eigentlich so, ne, wofür ein Prophet da ist. So, wenn man dann, wenn Gott dann durch den Menschen spricht, wenn Gott jemanden als Gefäß benutzt, ist egal, ob das Paul, Heinrich oder Greg oder Hinz und Kunz ist, ja, wir das dann aber als Menschenwort empfangen oder als eine Meinung, eine optionale Meinung, ja, könnte ich ja mal machen, ach nee, das passt mir nicht, finde ich doof, ja. So, wenn wir gar nicht fragen, so war das jetzt wirklich das Wort Gottes. Paulus sagt zu den Thessalonichern, glaube ich, ihr habt unser Wort als das empfangen, was es wirklich ist, nämlich als Gottes Wort und nicht als Menschenwort. Er sagt, ihr Thessalonicher, ihr wart so cool, ihr habt es erkannt, dass das, was die Geräusche, die aus unserem Mund kamen und die Worte, die ihr aus unserem Mund gehört habt, das waren nicht, die waren nicht auf unserem Mist gewachsen. Die haben wir uns nicht selber aus. Das war nicht einfach eine Meinung oder ein gut gemeinter Ratschlag, sondern es war tatsächlich Gott, der durch uns gesprochen hat. Und Paulus schreibt, ich glaube, irgendwo am Ende vom Römerbrief, wenn ihr aber redet, so redet es als die Aussprüche Gottes. Das ist irgendwo Römer 14, 15 oder so, oder? Petrus? Petrus. Zweite Petrus, glaube ich. Kann sein, weiß ich nicht. Steht in der Bibel. Hatten wir vor zwei, drei Wochen dieser Vers mehrmals zitiert. Wenn ihr aber redet, so redet es als Aussprüche Gottes. Ja. Und das gilt vor allem für die Leiter. So, und da muss man sich, wenn man dann Hilfe von einem zum Propheten geht und oder zum Apostel geht oder zu sonst wohin geht und zu einem Leiter geht und man will Hilfe, dann muss man sich überlegen, so war das jetzt wirklich Gott oder war das nur sein Senf, den er mir gegeben hat? Ja. Und manchmal sagt Gott ja Dinge, die wir nicht hören wollen. Und das ist sogar sehr oft so, vor allem wenn wir so richtig in der stecken, ne? Wenn es uns so richtig nicht gut geht. Das hat ja Gründe, dass es uns nicht gut geht. Okay? So, wenn zum Beispiel, wenn Schüler in Mathe schlecht sind, dann hat das Gründe. Ne? Das ist nicht einfach so. Und meistens sind diese Gründe sehr klar für mich. Ja? Und der Grund ist nicht, weil sie zu doof sind. Nein, das ist nicht der Grund. Und der Grund ist auch nicht, weil sie es nicht können oder weil sie sonst... Nein, der Grund ist meistens, weil sie nicht das getan haben, was ich ihnen als Lehrer gesagt habe. Und wenn ich mit ihnen das jetzt eins zu eins alles durchgehe und so und oh Wunder, dann können sie es auf einmal. So, dafür werde ich aber nicht bezahlt, dafür habe ich nicht die Zeit. Können sie sich Nachhilfe nehmen für. So, ne? Aber das ist so. Die Schüler haben natürlich keinen Bock da drauf. Und dann der Rat, wenn es jemandem wirklich schlecht geht und er möchte wirklich einen Rat von Gott, es kann wirklich sein, ja, dass es dann einen Rat gibt, den wir nicht hören wollen. Warum? Weil wir es ja meistens irgendwo verbockt haben. Und warum wollen wir es nicht hören? Weil wir irgendwo tief wissen, ja, okay, da gibt es ein paar Sachen, die kann ich nicht, will ich nicht oder glaube ich nicht, dass ich sie nicht kann. Ja, mit Jesus können wir das schon. Ja, mit Jesus können wir jeden Teufelskreis durchbrechen. Ja, auch wenn wir 9000 Mal versagt haben. So. Und das weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Ja. Es gab auch Dinge da. Oh, das ist ein cooles Zeugnis, glaube ich. Ist Fischer hier? Nee, ne? Ich habe gedacht, aus dem wird nie was. So, So, ich kenne den schon sehr lange, ne? Und der war wirklich am Ende, der Junge, Sebastian, ne? Und ich dachte so, nee, okay, Gott, so, den hast du abgeschrieben. Nee, hat er nicht. So, ne? Das Leben, was er heute lebt, ne, mit einem, das ist richtig von Gott. Das hätte ich damals, das hätte ich vor 10 Jahren nie geglaubt. Oder darf ich solche Zeugnisse erzählen? Es gab eine Person hier, die kannte ich noch in der Uni, die hat geraucht wie ein Schlot und als Christ teilweise auch noch gekifft. Und ich dachte so, naja Gott, wenn er wenigstens das mit dem Kiffen los wird. Das mit dem Rauchen ist okay, soll er rauchen, bis er im Himmel ist, dann wird Gott ihm das so schon, ne? Soll er sich selber, ist mir egal. Mochte ich ja nicht rauchen. Ne? Ich hatte wirklich nicht geglaubt, dass Gott ihn in dieser Sache verändern kann. Und der Typ ist schon jahrelang frei. Gott hat ihn wirklich verändert. Viel mehr, als ich gedacht habe. So, es geht. Und ich weiß, diese Person, die hat 100-mal mindestens versucht, mit dem Rauchen aufzuhören. Das hat nicht geklappt. Aber jetzt ist sie schon jahrelang frei. Ne? So, also lasst euch nicht entmutigen. Das ist der Teufel, der euch erinnert, wie oft ihr versagt habt, wie oft es nicht geklappt hat, ja, und wie oft ihr das ohne Jesus gemacht habt oder wie oft. Das ist, Gott ist euch nicht sauer. Gott ist wirklich nicht sauer darauf. Ja. Und ich habe wirklich gedacht, okay, die wird nie frei werden. Niemals. Aber ich war falsch. Ja, ist wirklich so. Wirklich, wirklich falsch. Gott kann das machen. Also Gott kann uns wirklich rausholen da. Ja, und wo Kain dann sagt, Gott, soll ich meines Bruders Hüter sein? Dann steht hier, er aber sprach, was hast du getan? Horch, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden. So, das ist jetzt der Punkt, wo der Fluch einsetzt. Ja? Und jetzt kann Gott nicht einfach so machen, ach komm, Kain, drücken wir 2 Augen zu, ist ja nichts. Nee, dann wäre Gott nicht mehr Gott. Dann wäre Gott nicht gerecht. Gott ist gerecht. Das ist sein Charakter und er kann nicht anders als gerecht sein. Ja? Jetzt ist der Punkt überschritten, wo Kain die Konsequenzen seines Handelns wirklich zu spüren bekommt. Ja? Du sollst verflucht sein von dem Erdboden weg, der den Mund aufgetan hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Also ist ein Fluch, was Gott hier ausspricht. Wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir künftig seinen Ertrag nicht mehr geben. Wenn du für die Mathearbeit übst, wirst du trotzdem keine guten Noten schreiben und alles vergessen. Oder du wirst viel arbeiten und Überstunden kloppen und trotzdem wirst du das Geld nicht genießen können. Das ist der gleiche Fluch, nur auf unsere Zeit übertragen oder auf die Schule übertragen. Ja. Das ist ein Fluch. Ich meine, ihr könnt euch das vielleicht auch anders weg erklären, aber so. Jedes Kind versteht das. Ne? Wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir künftig seinen Ertrag nicht mehr geben. Du wirst die Frucht deiner Arbeit nicht genießen können, steht auch in 5. Mose 28. Da stehen noch ein paar mehr Flüche. Und dann ist der Fluch geht noch weiter, unstet und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Du wirst dich nirgendwo richtig wie zu Hause fühlen. Du wirst dir immer vorkommen wie das 5. Rad am Wagen. Du wirst nie wirklich irgendwo richtig zur Ruhe kommen. Ne? Immer weiterziehen und immer von Gemeinde zu Gemeinde, von Arbeitsstelle zu Arbeitsstelle, immer weiter, nirgendwo wirst du richtig ankommen. Das ist ein Fluch. Das ist nicht irgendwie, ja, und wir stecken vielleicht in so einem Fluch. Und dann, Gott, wieso lässt du das zu? Wieso lässt du das zu? Das ist eine falsche Frage. Wir müssen uns fragen, was hat uns da reingebracht? Welche Reaktion von uns hat uns da reingebracht? Wo haben wir die Stimme Gottes nicht gehört, der uns versucht? Garantiert hat er versucht, euch zu warnen. Garantiert. Ja. So, wo haben wir das überhört? Und Gott ist nicht böse. Wirklich nicht. Ja. Wenn wir mitten im finstersten Fluch stecken, im Tal Achor, gibt es eine Tür der Hoffnung, steht irgendwo in einem dieser komischen Propheten. Greg hat die Stelle sehr oft zitiert. Wo? Amos oder Hosea irgendwo, ja? Im Tal Achor. Achor heißt Probleme. Im Tal der Probleme wird Gott eine Tür der Hoffnung aufmachen. wenn unser Herz sich demütigt, wenn wir anfangen, uns zu beugen. Ja. Es ist eine Form von, es ist ein Anfang der Selbstverleugnung und des Sich-Demütigens, wenn wir anfangen zu fragen, wo habe ich die Stimme Gottes überhört? Wo habe ich mich entschieden in diese Richtung? Wo habe ich den Fluch erwählt? Ja, das ist ein erster Schritt. Bei dem verlorenen Sohn heißt es, als er da mitten in seinem Fluch steckt und bei den Schweinen ist, da heißt es, und er kam zu sich. Er war nicht ganz bei Sinnen. Er kam zu sich heißt, er hat auf einmal angefangen, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Und das war, bin ich doof? Ich habe mich doch selber hier reingebracht. Und es war gar nicht Gott. Ich habe mich selber dafür entschieden, das zu machen. So, und ab dem Moment, wo er so zu sich gekommen ist, wo die Dinge, wir können die Situation mit immer aus zwei verschiedenen Blickwinkeln sehen. Wir können sie immer aus der Perspektive des Opfers sehen. Warum passiert mir das? Warum lässt Gott das zu? Warum immer ich? Ja? Da ist auch dann Selbstmitleid kommt dann auch und Anklage kommt dann auch und so die ganzen, diese ganzen fiesen, finsteren Gestalten, die warten nur darauf. Die sind dann alle da und wollen mit uns Party machen. Oder wir gehen aus dieser Opferperspektive raus und gucken so, okay, wo habe ich dein Stoppschild übersehen? Wo habe ich irgendwo was verpasst, was du mir sagen wolltest? Und ich weiß, Gott, du bist wie der Vater vom verlorenen Sohn, du wartest, dass ich nur hier rauskomme. Die Tür der Hoffnung ist irgendwo da. Wo ist sie, Gott? Wo ist die Tür der Hoffnung? Und der verlorene Sohn musste, ne, es gab ja keine Flugzeuge und keine Autos damals, und er ist ziemlich weit weggelatscht, er ist in ein Gebiet gegangen, wo es Huren gab und wo es Schweine gab. In Israel gab es damals keine Schweine. Nur da oben in diesem Galiläa der Heiden, so heißt das, ne? Da gab es Schweine. So, er hat einen ziemlich weiten Weg. So die Tür, er kommt zu sich, die Tür der Hoffnung tut sich auf. Aber bitte nicht Fantasiewelt jetzt. Gott macht einmal so und ach, alles ist von heute auf morgen wieder super. Nein, der verlorene Sohn musste den ganzen Weg zurücklatschen. Gehen. Ganzen Weg. Gab es kein Philippus wegbeamen und der war wieder beim Vater. So, ja, bitte, so, wenn einer von meinen Schülern richtig so im Tal der Probleme steckt, ja, klar würde ich ihm gerne da rausbeamen, aber nein, er muss sich hinsetzen und muss fleißig sein. Mit Gottes Hilfe fleißig sein. Weil aus eigener Kraft schafft das ja nicht, ist ja offensichtlich. Ne? Wenn wir unser Leben nicht in den Griff kriegen, unseren Alltag nicht geregelt kriegen, unsere Finanzen nicht im Griff haben, ne, dann müssen wir uns hinsetzen und den ganzen Weg zurückgehen. Und Gott wird uns dabei helfen. Und glaubt ihr nicht, dass der Teufel den ganzen Weg zurück vom verlorenen Sohn ihn mit Gedanken bombardiert hat? Was machst du? Bist du verrückt? Dein Vater wird dich hassen, bla bla bla. Und all dieses Zeug, was wir alle auch kennen, ja, natürlich war das da. So, aber da musste man auch mal durchhalten. In Jakobus heißt es, dass wir durch Geduld den Willen Gottes kriegen. Mit Geduld den Willen Gottes tun. Ohne Geduld werden wir den nicht tun. So, das ist wichtig, dass wir aus dieser Fantasiewelt rauskommen. Ja? Das ist eigentlich auch so ein bisschen eine Frechheit, wenn wir uns Dinge selbst eingebrockt haben, dass wir dann denken, dass Gott da so lang kommt und wie Harry Potter den Zauberstab schwingt und von heute auf morgen ist alles wieder gut. So. Das ist manchmal anstrengend. Ich weiß, bei mir zum Beispiel, da gibt es so Bereiche, in diesem Jahr war das, also ich hasse es, irgendwelche Formulare, offiziellen Formulare auszufüllen und vor allem, wenn das noch mit Finanzen zu tun ist und so, ich kann das überhaupt nicht haben. Ich fülle die Dinger immer falsch aus und das ist total. Und ich merke, okay, du hast Angst davor, diese Formulare auszufüllen. Du merkst, okay, das ist aus der Hölle. So, das ist nicht von Gott, wenn ich vor irgendetwas Angst habe. So, okay. Da ist es auch, Gott wird auch Dinge, vor denen wir Angst haben, da ist nie Segen drauf. Niemals. Ne? Liebe Mütter, wenn ihr wollt, dass eure Kinder gesegnet werden, dann habt bitte keine Angst um sie. Oder Väter. Ja, da ist nie ein Segen drauf. Und so weiß, wusste ich, das war in so ein paar Monate her, ne, war schon, nee, noch länger, so 6 Monate, ich wusste so, okay, du musst dich jetzt wirklich hinsetzen und diese blöde Steuererklärung machen. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben gemacht. Das ist der größte Horror, für einige macht das sogar Spaß. Ja. Für mich war das das Schlimmste überhaupt. Aber ich wusste, wenn ich das jetzt besiegen will, ich muss mich da dran setzen. Gott wird keinen Engel vorbeischicken, der das für mich macht. Und ich wusste auch, wenn ich das nicht mache, wird mir eine ganze Menge Geld verloren gehen, das ich wahrscheinlich brauche. Und mit diesem Geld will Gott mich segnen. Und wenn ich das nicht mache, wähle ich mir den Fluch. Nicht cool. Übrigens, jeder, der den Zehnten oder mehr spendet, sollte eine Steuererklärung machen. Lohnt sich. Habe ich jetzt rausgefunden. Wusste ich auch nicht. Ja, aber da war wirklich eine Angst vor mir. Ne? Und diese Angst hat man dann so schön geistlich verkleidet. Oh, mit Geld. Die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Und bla bla bla. Und super, hyper, mega geistlich. Ist klar. Alles religiös. So, da kommen die religiösen Geister zu Hilfe, um dir eine schöne Ausrede, damit du bloß nicht deine Ängste konfrontierst. Aber Gott hat mir ziemlich deutlich gezeigt, du hast Angst davor und alles, wovor du Angst hast, das wirst du angehen. So, weil du willst im Segen leben und nicht im Fluch. Und wisst ihr, ab wann mir Gott helfen wird? Ab dem Moment, wo ich mich entscheide, das zu tun. Vorher nicht. Als Petrus da vor dem Krüppel steht, und sagt, du bist geheilt, war der noch nicht geheilt. Da steht, und alsbald oder als er ihn hochzog, wurden seine Knöchel fest. Erst, wo die Tat kommt, wo das Glaube ohne Werke ist, Müll, nichts, passiert nichts. Ja? Es muss eine Tat. Gott arbeitet nur mit uns zusammen, wenn wir auch den Schritt machen. Das finden wir überall in der Bibel. Sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Wer fing an? Hat Gott ihren Kiefer bewegt? Nein. So. Wenn sie ihren Kiefer nicht bewegt hätten, wäre nie ein Laut rausgekommen. Ja? Hätte Petrus nie zu den ganzen Nationen sprechen können. So. Aber es war nicht nur die Bewegung von Petrus Kiefer allein. Als er ihn bewegte, sogleich kam die Kraft Gottes und war dabei. So, beim Teufel ist das ein bisschen anders. Der Teufel hätte gern, dass wir total passiv sind, dass er uns wie eine Marionette so hin und her manövrieren kann. Gott wird das niemals machen. Bei Gott ist es so, er ist nur dann mit uns, wenn wir ihm irgendwie klar machen, ich bin dabei, ich bin aktiv dabei, ich mache Gott. So, und dann ist Gott auch mit uns dabei. Ja. So, alle, die zu Hause sitzen und beten, dass Gott ihre Steuererklärung macht, wird nie passieren. Und dann habe ich mich da dran gesetzt und war nach 2 Stunden so gefrustet, weil ich diese komischen Vokabeln alle nicht verstanden habe und habe es sein gelassen. Und Gott ist nicht sauer auf mich gewesen, Gott hat mich daran erinnert, Helmut, du musst das machen, du musst das machen, ich möchte dir dieses Geld geben. Dann habe ich mich wieder dran gesetzt und wieder. Und das hat wirklich Monate gedauert. Immer wenn ich dachte, so jetzt bin ich fertig. Irgendwann fing ich dann an, meine Angst davor zu verlieren und habe gemerkt, okay, ich kann das alles so, diese Begriffe alle rausfinden und nachschlagen. Irgendwann so legt sich diese Angst. Ne, und dann fiel mir immer noch mehr ein, was ich da eintragen kann und noch mehr und so. Am Ende hatte ich gar keine Angst mehr davor, habe ich jetzt auch nicht mehr. Das ist ziemlich cool. Ne? Und Gott hat mir eine Menge Geld gegeben dadurch. Ne? Dass ich wirklich brauchte. So. Und es gibt so einige Dinge in meinem Leben, die ich gerade in diesem Jahr Gott mir gezeigt hat. Guck mal, davor hast du Angst. Ne? Ich bin zum Beispiel bis diesen Sommer bin ich noch nie freiwillig zum Zahnarzt gegangen. Ich bin immer erst zum Zahnarzt gegangen, wenn es nicht mehr auszuhalten war. So. Ne? Warum? Weil ich Angst hatte. So. Okay, Gott hat mir das gezeigt, ich habe das erkannt. Ich will diese Angst nicht haben. So, was mache ich? Ich stelle mich dem Kampf. Ich bete nicht, Gott, nimm mir die Angst und lauf nicht 5-mal zu Greg. Greg, ich habe das und das, du musst dafür beten, dass das und das passiert. Ne? Übrigens, wenn ihr genau wisst, was passieren muss, wird es garantiert nicht passieren. So. Das ist immer euer Fleisch. Einfach so, nimm den Kampf an. Im Glauben, dass... Dann das war für mich wirklich so, okay, ich werde jetzt einfach mal so, obwohl gar nichts ist, in meinem Mund zum Zahnarzt gehen, mich untersuchen lassen. So, ne? Auf die, das klingt für euch lächerlich, für mich war das nicht lächerlich. So, auf die Gefahr hin, dass er wieder 25 Zähne da findet, die alle kaputt und verschimmelt sind. So, ne? Und so, und so müssen wir lernen, uns diesen Dingen stellen. Sonst werden wir nie ein normales Leben führen können. Und ich rede jetzt vom normalen Leben, ich rede noch nicht von irgendwas Übernatürlichem oder so. Ja? Aber das ist wirklich so basic, wie wir mit Jesus unseren Alltag meistern können. So, und ich glaube, wir haben hier viele, die noch nicht so weit sind. So, ja? Da müssen wir noch nicht über irgendwelche Zeichen und Wunder, müssen wir noch nicht drüber nachdenken, dass Gott uns jetzt ausschickt und Leute, so Zeichen und Wunder, größere Werke zu tun als Jesus. Ja? Kann er vielleicht auch machen, weiß ich nicht. So. Aber es ist ja schön, wenn man erstmal so im normalen Leben ein Zeugnis ist, ne? Und zeigt, hey, Gott funktioniert ja tatsächlich. Und ich kann mit Gott meine Steuererklärung machen, ich kann mit Gott meine Mathehausaufgaben machen, ich kann mit Gott einen regelmäßigen oder geordneten Tagesablauf haben, ja? Ich kann mit Gott Bibel lesen, ja? Und wenn es nicht klappt, Gott ist nicht böse auf euch. Und wenn ihr dann, wo ihr versagt habt, auch noch offen seid, umgeht damit und das nicht verheimlicht, dann aktiviert ihr den Bund der sicheren Barmherzigkeit. Ja, wo ihr ganz ehrlich zu Gott guckt, mal, ich bin nicht gut darin, ich kann, so, es klappt nicht so. Dann könnt ihr sicher sein, dass ihr noch mehr Barmherzigkeit bekommt. Ne? Und irgendwann wird das klappen. So, aber wenn wir in die andere Richtung, also es war mir jetzt wichtig, irgendwie zu sagen, bitte erwartet nicht, klar, vielleicht macht Gott das auch, oder vielleicht ist es, also wir müssen irgendwo aus unserer Passivität oder rauskommen und sagen, okay, ich mache das jetzt. Ne? Das ist wichtig. Ne? Vor allem, wenn wir merken, okay, ich stecke irgendwo mitten in einem Fluch drin. Ja, bei Kain war es so heftig, ne? Er sagt dann, nachdem Kain diesen Fluch hört, sagt er, siehe, du vertreibst mich heute von dem Erdboden, ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und unstill und flüchtig sein auf der Erde. Und dann sagt Kain, und es wird geschehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Er sagt, die Leute werden mich sofort umbringen. Und dann sagt Gott hier, nein, da sprach der Herr in Vers 15, für wahr, wer Kain totschlägt, zieht eine siebenfache Rache zu. So, also Gott schützt Kain. Gott gibt ihm ein extra Zeichen. Der Herr gab ihm keine Zeichen, damit ihn niemand schläge, wenn ich ihn fände. So, ne? So, heute ist es ja so Mode, ne? Wenn irgendein Christ sündigt oder versagt, ne? Und vor allem, wenn es ein berühmter Christ ist, der noch irgendwie predigt, dann schlagen alle gleich auf ihn ein. So, wir wussten noch gleich, mit dem stimmt etwas nicht und so. Und die ganzen Gerüchte, die wir gehört haben, waren bestimmt alle wahr über den. So, guck mal, der ist gefallen, seine Ehe ist kaputt oder bla bla. Die schlagen alle auf ihn ein. Ne? Ich meine, bei Kain gab es wirklich einen Grund, auf ihn einzuschlagen. So. Und Gott sagt, macht keiner. Macht keiner. Ja? So. Sollten wir auch ein bisschen aufpassen. So. Gott erlaubt noch nicht mal, dass jemand sich an Kain vergeht, der wirklich unschuldiges Blut vergossen hat. Und das zeigt einfach, dass Gott immer noch da ist für Kain. Aber dann steht hier in Vers 16, und Kain ging weg von der Gegenwart des Herrn. So, er läuft davon weg, er läuft wirklich vor Gott weg. So, irgendwas war in Kain so, lass mich in Ruhe, Gott, lass mich in Ruhe. Ich will mit dir nichts zu tun haben, ich will von dir nichts wissen. So, okay, ja. Dann werden wir wirklich im Tal Achor landen und die Tür der Hoffnung nicht sehen. Und dann werden wir wirklich in hunderten Flüchen früher oder später stecken und unser Leben wird total schlecht sein. Ich habe noch eine andere Sache, jetzt nicht so viel damit zu tun. Als es mit dieser Gemeinde alles anfing und wir wirklich, Gott kam zu uns und wir haben wirklich viel Buße getan und Gott hat uns gezeigt, so wie viel Dreck in meinem Leben, also mir persönlich hat er gezeigt, wie viel Dreck in meinem Leben war, und danach war das ziemlich ungewohnt, weil viele, Gott hatte bei mir viele, viele Denkweisen, die ich so drin hatte, waren auf einmal nicht mehr da und das fühlte sich hier oben ganz komisch an, so, weil die waren von Geburt an da, so bestimmte Denkmuster waren von Geburt an da, bestimmte Art und Weise, Dinge wahrzunehmen. Auf einmal habe ich Dinge halt ganz anders gesehen, als sie waren. So, das war komisch. Und ich hatte damals so eine Entscheidung getroffen, okay, alles, was ich bisher mit Gott, ich habe gemerkt, okay, ich habe keine Ahnung von Gott. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es ging damals im CVD uns allen so, ne, die da waren. Ich habe keine Ahnung von Gott. So, und ich habe alles, was ich bisher mit Gott erlebt und gelernt hatte, habe ich so ein Fragezeichen drüber gemacht. Ne? Kann mich noch gut erinnern. Ich habe gedacht, so, okay, ich muss wirklich komplett von neu anfangen. So, und ich hatte ja schon eine Menge mit Gott erlebt, aber ich habe gesagt, nee, okay, das hier ist wirklich was ganz Neues, ich werde mal alles hinterfragen. So, und ich habe wirklich so, okay, Jesus, ich fange ganz neu mit dir an, ich habe keine Ahnung von dir, wahrscheinlich war alles falsch, was ich vorher so von dir gelernt habe. Später habe ich herausgefunden, es war nicht alles falsch. War viel falsch, aber nicht alles. Und die Dinge, die falsch waren, okay, die habe ich rausgeworfen. Aber alle Dinge, die ich wirklich von Gott gelernt hatte, die haben diesen Test überstanden. Es hat sich nachher ausgegeben, nee, das war wirklich von Gott. Zur gleichen Zeit hatten wir auch Leute, die haben auch behauptet, boah, Gott hat mich voll verändert und so. Aber die haben immer noch über ihr früheres Leben oder die Zeit vorher, wo sie auch Christ waren, Geschichten erzählt und total ohne so, die haben nichts von ihrem vorigen Leben angezweifelt. Die fanden das genauso cool. Das fand ich immer so ein bisschen komisch. Komisch. Die Person sagt, sie hat eine totale Veränderung erfahren, aber vorher war auch alles gut. Das kann irgendwie nicht sein. Das macht keinen Sinn. Dann wäre nämlich keine Veränderung notwendig. So, ne? Und das waren dann, die Personen waren dann auch, früher oder später kamen dann so Dinge raus und dann wusste man so, okay, da ist überhaupt keine Veränderung passiert. Oder das war nur so, die haben das einfach nicht ernst genommen mit sich demütigen, Buße tun, diesen Bund der sicheren Barmherzigkeiten zu aktivieren, sich hier vorne mal hinzustellen und die Gemeinde um Hilfe zu bitten und zuzugeben, dass man nicht klarkommt und dass man nicht alles beisammen hat. Das haben diese Personen noch nie gemacht. Nie. Das ist nicht wirklich, dieses Fundament, das ist ganz wichtig bei allem, was wir hier hören. Wir haben eine Menge Gastredner, die haben keine Ahnung von uns, die erzählen alle möglichen Sachen so. Wenn das nicht funktioniert, was die euch erzählen, dann kann es daran liegen, dass unser Fundament noch nicht fertig ist. Ja? Wenn unser Alltagsleben nicht funktioniert, dann ist unser Fundament garantiert noch nicht fertig. 100 Pro. Wenn Jesus bei uns im Alltag nicht da ist, dann fehlen uns noch grundlegende Dinge. Und das gehört auch dazu, sich zu demütigen, das ist ja nicht schön. Keiner will sowas, ne? Jeder denkt, man ist ja schon viel weiter mit Gott. So, und dann merkt man so, boah, dann kommt hier jemand so wie ich und sagt, okay, wenn das und das bei dir noch nicht funktioniert, dann bist du noch nicht so weit mit Gott. Ja? So, die Bibel ist da sehr klar. Ne? So, Paulus ist dann drastischer als ich. So, diese Verse mit Sklaven und so. Ne? Wenn jemand gegen seinen Boss da sich aufregt, der kein Christ ist, lesen? Ja. Irgendwo, Timotheus, Titus, muss das stehen, ne? 1. Timotheus 6, Vers 1. Diejenigen, die als Sklaven unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre wert halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werden. Die aber, welche gläubige Herren haben, sollen diese darum nicht geringschätzen, weil sie Brüder sind, sondern ihnen umso lieber dienen, weil es Gläubige und Geliebte sind, die darauf bedacht sind, Gutes zu tun. Das ist zum Beispiel ein sehr krasser Vers. Mir fällt gerade ein, es gibt einige Predigten von mir, wo wir viele dieser unangenehmen Verse so mal durchgegangen sind. Ne? Da sind eine Menge solcher Verse. Also wenn ihr einen Boss habt, der ein Joch für euch ist, ja, ihr sollt ihn ehren. Und Gott hat mir einmal sehr, sehr deutlich gezeigt, jede Arbeit, die ich für meine Vorgesetzten schlampig erledige, bringt denen noch mehr, macht denen mehr Arbeit. Und ich weiß, dass es so ein Gesetz gibt von Saat und Ernte, das, was ich anderen antue, werde ich auch zurückkriegen. So, und Gott hat mir gesagt, wenn du so für die arbeitest und das nicht ordentlich erledigst, wirst du das zurückkriegen. Und du ehrst sie nicht damit. Und dann hat Gott mir das ziemlich deutlich, das war mir dann ziemlich klar, okay, ich muss gegenüber meinen Vorgesetzten so arbeiten, dass ich ihnen nicht noch eine extra Arbeit mache. Die haben schon genug Arbeit zu tun, die haben mehr als ich zu tun. Deswegen sind sie die Vorgesetzten, nicht ich. Und ich will auch gar nicht alle das tun, was die tun. Ich will auch gar nicht Vorgesetzter werden. So, aber wenn ich gegenüber meinem Vorgesetzten dann schlampig arbeite und ihm mehr Arbeit verschaffe durch meine unehrenhafte Herzenshaltung, dann muss ich nicht wundern, wenn meine Untergebenen ständig mir mehr Arbeit machen. Das wird dann so kommen. Und wenn man gläubige Herren hat, dann soll man soll man sie nicht geringschätzen, weil sie Brüder sind, sondern ihnen umso lieber dienen. Nicht, weil man muss, sondern weil es Brüder sind. Das sind so wirklich Grundlagen. Und an diesen solchen Sachen, an solchen Versen, gerade in Timotheus, Titus, da können wir prüfen, sind die Grundlagen bei uns gelegt oder sind sie nicht gelegt? Und wir sind ziemlich dumm, wenn unsere Grundlagen nicht gelegt sind und wir aber die ganzen so tun, als ob sie gelegt sind und all diese anderen Dinge probieren, die werden vielleicht für eine Zeit, nichts davon wird langfristig halten. Nichts davon. Und es wird auch keine Freude machen und Jesus keine Ehre bringen. Greg sagte uns gestern so, die Leute fragen, warum predigen wir nicht über Sprachengebet, über dies, über jenes oder darüber? Ganz einfach, weil wir die Liebe noch nicht haben. Und ohne die Liebe ist das alles nichts. Ohne die Liebe ist das alles wertlos. So. Und wenn wir als Gemeinde immer noch Böses übereinander denken, die Liebe denkt nichts Böses. Wir denken Böses übereinander. Wir sehen ständig nur Fehler. Die Liebe tut das nicht. Dann ist es ganz klar, dass wir sind noch nicht so geistlich, wie wir gerne hätten. Okay, wenn hier ständig Gasttrainer kommen, die uns sagen, dass wir auf einem guten Weg sind und dass unser Lobpreis so toll ist, dann kann man sich schon mal sehr geistlich fühlen. Ja. Und wenn sie dann noch prophezeien, was Gott mit uns alles vorhat, was ja auch nicht falsch ist, Gott ist ja auch nicht sauer auf uns, das habe ich jetzt schon 100-mal gesagt, Gott ist ja auch nicht sauer auf uns. Aber dann kann man schon mal so ein bisschen drauf reinfallen und sich für geistig halten und vergessen und versuchen, eine zweite Etage zu bauen, bevor die erste steht. Das wird schwierig. Wird nicht halten. Braucht man. So, und wir müssen echt gucken, also jeder muss bei sich gucken irgendwie so, wie sieht das bei mir aus? So, wo ist mein Fundament ein bisschen wackelig? Und je dicker und fetter das Fundament ist, umso größer das Haus, das da drauf gebaut werden kann. Wenn wir einen großen Dienst wollen, so, dann brauchen wir ein großes Haus wollen. Wenn wir ein großes Gefäß sein wollen, dann muss da auch ein dickes Fundament sein. Das ist ziemlich logisch. Sonst werden wir in der Hitze des Gefechts wird es einstürzen. Und wenn der Sturm kommt, der garantiert kommen wird, dann wird alles, es wird alles erschüttert werden und es wird nicht halten. Und das wäre nicht so cool. Und Jesus, der Name des Herrn, wird dadurch dann verlästert. Okay, Paul, hast du noch irgendwas?
Das Einzige, was mir gerade einfällt, ist, dass Gott das mit einer Gemeinde machen will. Also es gibt die einzelnen Reisen. Bis jetzt, ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo es nicht nur zwei, drei Leute gibt in einer Gemeinde, die so mit Jesus leben. sondern wo Gott möchte, dass eine ganze Gruppe so lebt, dass sie total frei ist, dass sie total befreit ist und dass da jetzt nicht drei, vier Leute also etwas vorturnen und dass bei denen das nur funktioniert, sondern Gott möchte, dass ein ganzer Leib so funktioniert. Ne, dass wir alle in dieser Entspanntheit, in dieser Ruhe, in diesem Vergeben sind, in diesem sich nicht verdammen lassen sind. Das ist etwas, was sich sehr stark davon unterscheidet, von dem, was ja viele Bewegungen ausmacht oder ausgemacht hat in der Vergangenheit. Ne, was Gott möchte, er möchte, dass sein Sohn in einem Leib offenbar wird. Ne, und deswegen, Paulus sagte, ich sterbe, damit andere leben können. Und deswegen müssen die Leute, die Jesus erlebt haben, die in eine Reife hineinkommen, nicht ungeduldig werden, nicht ausflippen, sondern ihr Leben hingeben für die, die noch nicht so weit sind. Ne? Das ist etwas auch, was geschehen muss. Ne? Und Gott möchte nicht Einzelkämpfer, die mit ihrem Leben klarkommen, sondern Gott möchte einen Leib, der mit dem Leben klarkommt. Und wo wir eines Sinnes sind, ist klar, wenn wir Besucher kriegen, neue Leute kommen, verändern. Aber dann, wenn ein Leib da ist, dann wird das sehr, sehr viel schneller sich verändern bei den einzelnen Leuten. Ne? Ich weiß, dass einige Leute, die am Anfang, egal in welcher Bewegung, egal in welcher Offenbarung sind, da sind die Pioniere, bei denen dauert es echt ein bisschen länger, bis sie da angekommen sind, was Gott tun möchte. Aber die Leute, die auf sie aufgebaut werden, da geht es ziemlich schnell mit dem, was Gott halt tut. Ne? Und was Gott möchte, ist eine Gemeinde, ein Leib. Gott möchte nicht, dass zwei, drei Personen das alles gebacken kriegen. Und was er sogar zulässt, dass wir es nicht gebacken kriegen. Versteht ihr? Wir sind nicht toll. Guckt euch, wo wir uns treffen. Ne, und wir haben immer noch nichts. Und für die nicht gehört haben, wir werden im Januar da nicht mehr in Lage uns treffen. Ja, ist so. Ne? Ist auch gut so. Wir haben gesagt, wir wollen ein halbes Jahr da sein, wir sind schon 3 Jahre da. Versteht ihr? Wir sind keine Helden. So, wenn wir die tollen Glaubenshelden wären, dann würde einer glauben, ne, Smith Wigglesworth, und was hat er gekriegt? Alles, was er haben wollte, sozusagen. Alles, was er Gott verlangt hat. Der hat sogar von Gott verlangt, dass seine Frau aufersteht. Und die ist auferweckt worden und sagt, ey, sorry, Schatz, ich will nicht. Wenn es danach gehen würde, dass hier zwei, drei oder ein Glaubensheld alles rumtun würde, dann hätten wir schon längst das wunderschöne The Heavenly Letter, oder wie heißt es, der himmlische Leiter. Oder irgendetwas anderes. Aber Gott will ein Leib. Und Gott möchte, dass ein Leib eine Gesinnung hat und voll in der Liebe ist. Und ganz ehrlich, jeden Gedanken der Furcht, den er heute Abend zugelassen hat, der verhindert, dass wir da hineinkommen. Und ganz ehrlich, viele von euch haben vorhin im Lobpreis, waren einfach in der Angst. Keine Ahnung warum. Ne? Und das ist auch nicht, müsst den Heiligen Geist fragen. Wenn ihr vor dem Angst habt, dann bittet ihn kennenzulernen. Ladet ihn ein, kennenzulernen. Lest mal das Buch von Benny Hinn, Guten Morgen, Heiliger Geist. Lest mal das Buch. So, ist mir egal, was die Dämonen, die mit Benny Hinn ein Problem haben, jetzt sagen, mir ist egal. Das Buch wird dein Leben verändern und den Heiligen Geist dir richtig schön beschreiben, wie toll er ist. Na, lest mal das Buch. Und wie wunderschön der Heilige Geist ist und wie schön es ist, mit ihm zusammen alleine zu sein. Ne? Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, wer nicht alleine sein kann mit Gott, ne, er hat in seinem Buch geschrieben, der kann auch nicht in Gemeinschaft sein. Das bedeutet, wenn du nur klarkommst mit deinem Christsein oder mit der Anbetung, mit Lobpreis, mit was auch immer, hier in der Gemeinde, wenn du nur hier klarkommst, aber wenn sobald du zu Hause bist, nicht mehr klarkommst, dann hast du ein Problem. Dann hast du ein Problem. Dann passen Dinge nicht. Ne? Wir brauchen beides. Wir müssen Jesus nachfolgen und dann kommen wir in dieses große Gefäß, welches die Gemeinde ist, wo Jesus in seiner ganzen Fülle wohnen möchte. Und das ist das, was er ja vorhat. Und das ist das, was wir seit 5 oder sogar länger Jahren predigen, weil dass Jesus einen Leib bekommt, in dem indem wir einander lieben. Früher, vor 5 Jahren dachte ich, okay, indem wir uns alle die gleiche Theologie haben, ne, die gleiche Lehre, ich dachte, okay, wenn sobald die Leute das alles verstehen, was ich gelernt habe, da kann Wegkommen passieren. Heute weiß ich, ich vergiss es, wir können alle alles verstanden haben, aber passiert gar nichts. Weil wir einander hassen. Weil wir was besser verstanden haben. Oder weil er die Berufung hat und er mich nicht den Platz gibt, den ich haben will. Oder whatever. Was auch immer. Das ist die Realität. Eifersucht, Neid. Ey, das ist in unserer Mitte. Und Gott möchte, dass wir in den Strom der Liebe reingehen. Und einander lieben. Und Gott möchte, dass es eine ganze Gemeinde macht. Dass ein ganzer Leib macht. Dass wir keine Angst haben davon, was Menschen über uns denken. Und der sehnt sich, das war schon immer sein Plan, dass man einfach sich mag, dass man zusammen ist, dass man den anderen anguckt und kein komisches Gefühl hat und nicht 75.000 Gedanken bekämpfen muss, die böse sind über den anderen. Ne, ab und zu müssen wir die bekämpfen, weil die einfach kommen. Der Teufel will uns platt machen. Aber wenn der Leib an einen Ort kommt, wo wir total angekommen sind, wo wir voller Liebe sind, und wenn das zu einer Erfahrung wird, versteht ihr, viele von uns haben so viel zu kämpfen mit Verdammnis und so viel zu kämpfen mit Anklage, weil wir haben nicht die Erfahrung, dass wir geliebt sind. Ne, dass wir wirklich geliebt sind. Deswegen glauben wir dem Teufel, wenn er uns verdammt. Deswegen glauben wir ihm. Nicht, weil der kommt und erzählt uns. Nein. Weil wir nicht viele von uns haben nicht diese Erfahrung gemacht. Ey, ganz ehrlich, ich wusste, dass egal was ich mache, mein Papa mich immer annehmen wird. Ich wusste das, ganz ehrlich, ich wusste das. Das war wirklich so. Mama würde mir vielleicht würde mir eine hauen und whatever. Mein Papa würde mich annehmen. Also ich wusste das. Ne? Ich habe dann daran nie gezweifelt. Egal was so. Aber viele von uns haben nicht so eine Erfahrung gemacht. Ne? Wir hatten Unsicherheiten oder was auch immer. Ne? Und klar haben wir das jetzt auch hier, aber wir müssen das erleben, wir müssen das erfahren. Und die Leute, die Jesus erlebt und erfahren haben, hab keine Angst, Menschen zu lieben. Der Teufel wird euch nicht den Gedanken geben, könntest du bitte die Person mal umarmen. Ne? Es gibt ja einige, vor allem ältere Leute, es ist gut, dass ihr umarmt. Ihr sollt eigentlich jeden umarmen. Wir brauchen diese Umarmungen. Und jeder Neue, der kommt, der muss bei uns damit rechnen, dass er umarmt wird. Und wenn er dann, wenn in ihm sich alles zusammenzieht, dann ist er genau richtig hier. Da braucht er Befreiung und Heilung. Ne? Dietrich Bonhoeffer ist auch, könnt ihr euch das durchlesen, gemeinsames Leben, wenn er mal Zeit hat, sagt, die Sünder gehören in die Gemeinde. Weil nur für die in der Gemeinde gibt's für die Sünder Veränderung. Gibt's für die Sünder Errettung. Nur in der Gemeinde, nur hier. Nur hier kann Jesus begegnen. Nur hier kann Jesus Heile machen. Und er macht das jetzt auch nicht so ganz übernatürlich, ab und zu schon so, dass er dich jemand trifft, aber sehr, sehr oft benutzt er meine Hände. Sehr oft benutzt er meine Worte. Und viele der Leute, die hier geblieben sind, sind nicht nur geblieben, weil das eine tolle Lehre ist, sondern weil die geliebt worden sind. Ne? Und die Liebe muss raus. Und wenn du vielleicht ganz viel Liebe brauchst, in der Bibel steht geschrieben, das, was du willst, dass andere dir tun, das tue ihnen zuerst. Wenn du willst, dass du geliebt wirst, dann fang an zu lieben. Fang an zu lieben, geh in diesen Strom der Liebe rein, geh in das Feuer rein. Das Feuer ist nicht dafür da, dass es nur einfach deine Dämonen vertreibt und dich heile macht, damit du der geile Typ bist oder der coole Typ bist, ohne Sünde, damit du dich endlich mal gut fühlst vor Gott. Ne? Das ist so, dafür wollen die meisten das Feuer. Nein, das Feuer ist dafür, dass du andere liebst. Das Feuer ist nicht dafür da, das ist das Nebeneffekt, dass du dann den Dreck loswirst. Aber wenn ich die ganze Zeit hier sitze und seit Jahren komme, damit ich meinen Dreck nur loswerde, aber nicht anfange zu lieben, dann wird Gott so, kann er nicht so ganz durchdringen, weil er kann nicht in mir drinnen bleiben. Oder dann fließt er einfach durch und dann fließt er wieder weg. Aber, ne, weil viele von uns haben ja, erleben ja Jesus. Zu vielen von uns kommt Jesus. Aber wenn es bei uns bleibt und nicht seinen Weg zum anderen findet, dann haben wir ein Problem. Und das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Bei dem einen heißt, dass er mehr Geld gibt, bei dem einen anderen bedeutet das, dass er mehr umarmt, bei dem anderen heißt, dass er der Erste beim Stühlestellen ist, bei dem anderen heißt, dass er lädt Leute zum Essen ein. Ich habe keine Ahnung, wie die Liebe Gottes Ausdruck gewinnt in euch. Ja, aber die Liebe Gottes möchte rauskommen. Und die Liebe Gottes möchte durch jeden sehr unterschiedlich rauskommen. Aber wenn du die ganze Zeit nur an dich denkst, ne, wie ich die Liebe von den anderen bekomme, ja, dann bist du bei dir selbst. Fange an, was du möchtest, was das andere dir tun, das tu ihnen zuerst. Ne? Wenn ihr möchtet, dass ich euch umarme, dann kommt und umarmt mich. Ach so, ja, die Schulter, die ist schon einigermaßen gut, also nicht zu doll drücken, aber ihr dürft mich umarmen. Ganz wirklich. Oder wenn ihr wollt, dass, weiß ich nicht, Greg mit euch quatscht, dann geht und fang an, mit ihm zu quatschen. Aber wir haben ja Angst. 80% von euch haben Angst, mit Greg ganz normal zu sprechen. Was? Weiß ich nicht, keine Ahnung, aber es ist die Wahrheit. Ihr habt Angst. Kann die Liebe Gottes dann durch euch zu unserem Pastor und Propheten kommen? Nein. 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 Und das ist aus der Hölle. Versteht ihr das? Das ist aus der Hölle. Ihr habt Angst. Warum? Warum? Keine Ahnung, warum er die Angst hat. Aber es ist aus der Hölle. Aber Gott möchte durch euch auch zu Greg kommen, zu jeder Person, die hier vorne steht und rumtut, kommen. Aber wenn ihr von denen Angst habt, dann kommen Dämonen von euch zu ihnen. Ja. Welcher Geist ist aus dir ausgegangen? Hier steht in Hiob geschrieben. Wenn du in Angst kommst und fängst in Angst etwas zu bitten, dann sind die Worte vielleicht nicht falsch, aber dein Geist ist voller Dämonen. Und diese Dämonen beschmutzen die andere Person von oben bis nach unten. Und die denkt, ey, dann, was geht ab? Und dann, weiß ich nicht, kann man auch, wenn man vielleicht einen schlechten Tag hat, reagiert man plötzlich dann sogar falsch, als die Person, die um Hilfe gebeten wird. Aber es kann nicht sein, wenn du Angst hast, hast du das Problem. Und nicht die Person, bei der du um Hilfe fragen möchtest. Naja. Was ihr wollt, dass euch die anderen tun, das tut ihnen zuerst. Wenn ihr wollt, dass man euch liebt, liebt. Liebt. Wenn ihr wollt, dass ihr etwas bekommt, gebt. Aber ihr habt Angst. Und das ist böse. Das ist nicht etwas Kleines, es ist böse. Die Bibel sagt, das ist ein Geist. In 1. Timotheus, oder wo steht das? No, wir müssen ja die Bibel immer wieder lesen. Wir reden auch Sachen, viele Sachen, für die wir sagen haben, sind absolut, oder die meisten sind absolut voll konform mit den Bibelstellen, die es gibt. 2. Timotheus 1, Vers 7. Ne, das für. Lesen wir denn, was in der Bibel steht. Denn Gott hat uns nicht einen Geist, und das ist Geist, bedeutet ein Dämon, der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. In 1. Johannes steht geschrieben, dass Furcht nicht in der Liebe ist. Genauso, wenn ich in der Furcht bin, kann die Liebe Gottes durch mich nicht kommen. Egal wie, weswegen ich Angst habe. Es gibt Leute, die haben Angst, zum Beispiel zu unseren Englisch sprechenden Leuten zu werden, weil ich kann mich mit denen ja nicht unterhalten. Die Liebe Gottes ist keine Sprache, bla. Sondern es ist eine Haltung, es ist ein Gefühl, es ist eine Haltung, ja. Das drückt schon ganz schön viel aus. Und wenn ich in Angst bin, habe ich einen Dämon. danach kommt aus mir ein Dämon, ein Geist des Ungehorsams. Aber wenn ich in der Liebe bin, dann bin ich in der Kraft, ne? Nein, sondern wir haben einen anderen Geist bekommen, der Kraft und der Liebe und der Zucht. Ne? Gesunder Menschenverstand steht da eigentlich. Dann können wir auch in der Gemeinde wirklich effektiv mitarbeiten und dafür sorgen, dass diese Gemeinde endlich tolle Räume kriegt zum Beispiel. Aber wenn ich Angst habe, das 10. Mal Paul oder ein Mädchen einen Tipp zu geben, wo es neue Räume gibt, weil das nichts daraus wird, denke ich, oh Mann, ich habe schon 3-mal was gesagt, das war nicht der Herr, ich dachte aber, es ist der Herr. Und dann habe ich Angst, ein 4. Mal Unrecht zu haben, dass es nicht der Raum ist. Mhm. Fühlen Sie, sind jetzt ein paar Leute überführt? Zu dem Thema Raum vielleicht? Nein, weil ich meine, ganz ehrlich, so, wenn meine Basis der Beziehung, die ich führe, wenn meine Basis der Beziehung gegenüber den Ältesten, gegenüber der Leitung oder gegenüber etwas auf Angst basiert und wenn es hier eine unsichtbare Grenze gibt und nur ein paar Leute, die da irgendwo rumsitzen, diese das nicht in sich haben, dann hat nicht die Person, die hier ist, ein Problem, sondern die da sitzt und Angst hat, ein Problem. Sie hat einen Geist der Furcht, einen Dämon der Furcht. Mit so, ob der hier sitzt, hier oder da oder drin, ist egal. Es ist wirklich egal. Hauptsache, aber ich habe Angst. Ich habe einfach nur Angst. Ich zu sein. Ja.
Vielleicht liegt das auch daran, dass wir einfach nicht wissen, welches Gebäude wir wollen. Vielleicht müssen wir mal richtig eine Struktur haben, was wir wollen und wie groß das sollte sein und wo das sollte sein und dann mal anfangen zu beten. Vielleicht hat das dann
Amen, da hat jemand keine Angst, mich zu unterbrechen und einen ganz konstruktiven Beitrag zu machen. Aber, Leute, nein, das ist Liebe. Nein, das ist wirklich, das ist absolut richtig. Versteht ihr, wenn ich in der Angst bin und diesen Gedanken hätte, könnte ich ja sagen, ich kann ja Paul nicht unterbrechen. Und etwas sagen, was absolut praktisch und nichts mit der Predigt zu tun hat. Versteht ihr das? Das ist, wenn man in Liebe ist. Und dann ist es absolut okay. Und das braucht die Gemeinde. Ne? Wir müssen aufschreiben, was wir ganz genau brauchen. Richtig? Amen. Ja, wir müssen der Leib braucht den Leib. In Blaubeuren war das, zeigt dem Leib den Leib. Zeigt dem Haus das Haus. Wir brauchen einander. Ne? Die Gemeinde braucht sich untereinander. Aber wenn wir mit Angst da sitzen und nicht uns trauen, Nein zu sagen oder Ja zu sagen, weil wir Angst haben, dass jemand eine andere Meinung hat, dann blockieren wir die Liebe Gottes. Durch die Bank weg alle. Aber Gott braucht die Gefäße und Gott möchte, es ist jetzt der Zeitpunkt da, dass Gott durch einen Leib kommen möchte. Aber da muss alle Furcht raus. Da muss vollkommene Liebe rein. No, ich bin schuldig. Ja, und wir brauchen Jesus, wir brauchen den Herrn. Dass er reinkommt und dass wir anfangen, praktisch diese Grenzen, diese unsichtbaren Grenzen zu durchbrechen. Jeder, der hier sitzt, wir brauchen jeden. Jesus braucht jeden. Ja. Und Gott hat für jeden von euch genug. Für jeden von euch. Aber wenn du Angst hast, zu kurz zu kommen oder wenn du Angst hast, dass man dich nicht mag, was auch immer, bist du in der Angst, kann Gott dir nicht helfen, bist du im Fluch. Es ist ziemlich einfach. Ne? Wir haben gerade gesagt, dass sowas verstehen Kinder. Ne? Aber wenn du Angst hast, zu mir zu kommen und mir die Meinung zu sagen oder mich um etwas zu bitten, ich habe kein Problem damit. Auch wenn ich schuldig bin. bin ich total immer noch unschuldig. Auch wenn ich etwas Böses gemacht habe oder wie auch immer und du Angst hast, mich zu ermahnen deswegen, bin ich in Bezug darauf unschuldig. Und du kannst dir so viel Gedanken denken, nein, weil er jetzt was auch immer ist, kann ich nicht zu ihm hingehen und ihm das sagen. Nein, du bist schuldig, weil du von Angst gebunden bist. Das ist, ermahnen ist eine Sache, aber wenn du einfach mehr was, vielleicht was Gutes tun willst, das wäre auch gut. Ne? Und wenn du das nicht tust, wir stellen jetzt gestellt, wenn wir wissen, etwas Gutes zu tun, es nicht tun, dann ist es Sünde. Ne, ey, wir haben einen wundervollen Lobpreis, wir haben eine wundervolle Lehre, aber wenn wir von Angst blockiert sind, einander zu lieben, einander zu dienen, einander zu geben, dann ehrlich miteinander zu sein, in der Wahrheit miteinander zu sein und so hyper-high geistlich sind, so ne, mit dem hier Pulsding hier und was auch immer, nur Lobpreis super gut machen können, aber nicht miteinander lieben und in die Wahrheit einander sagen. Ja, dann blockiert das ganz schön viel von dem, was Gott machen möchte. Genau, Peter, hast du ein Lied, wo wir zum Thron Gottes gehen können? Wir können ja zusammen zum Thron Gottes jetzt gehen. Lass uns mal aufstehen. Weil am Thron Gottes ist sichere Gnade. Barmherzigkeit, also Gnade, Barmherzigkeit, Mitleid, Gottes innerstes Mitgefühl ist da für jeden von euch. Er ist überhaupt nicht sauer. Der Heilige Geist hat vom vierten, fünften Lied, das war so stark. Er ist mit niemandem sauer. Er ist auch mit niemandem enttäuscht hier. Mit keinem von euch ist er enttäuscht. Mehrere von euch sind unter einem Fluch, aber trotzdem ist Gott von euch nicht enttäuscht. Weil er weiß alles über euch. Er wusste, als er euch geschaffen hat. Der kennt eure Nieren, der kennt euren kleinen Zeh. Er weiß alles über euch. Er kennt eure Gefühle, er kennt eure Gedanken, er kennt eure tiefsten Träume. Er kennt euch besser als ihr selbst. Und er ist nicht enttäuscht. Deswegen ermutige ich euch, dass ihr glaubt und dass ihr wie kleine Kinder jetzt an dem Thron der Barmherzigkeit kommt. Herr, wir kommen vor dich, Herr. Wir kommen vor dich an diesen Thron der Barmherzigkeit, Herr. Diesen Thron des Erbarmens, an den Thron der Annahme, Herr. An den Thron der Freundlichkeit, Herr. An den Thron, wo du mitleidest, Herr. Wir kommen jetzt zu dir, Herr. Wir kommen und wir sagen, wir brauchen deine Barmherzigkeit, Herr Jesus. Wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen deine Liebe, damit sie unsere Furcht austreibt, Herr. Herr, wir bekennen, dass wir Angst haben. Wir bekennen als Gemeinde, dass wir Angst haben voreinander, Herr. Dass wir Angst haben, ehrlich zu sein, Herr. Dass wir Angst haben, zu lieben, Herr. Dass wir Angst haben, zu umarmen, Herr. Dass wir Angst haben, die Wahrheit zu sagen, Herr. Herr, wir bekennen, dass wir total selbstsüchtig sind, Herr. Wir bekennen dir das, Herr, dass nichts Gutes in uns wohnt, Herr. Und wir legen alles nieder, Herr, und wir wollen nicht mehr das alles machen. Sondern wir wollen, dass du anfängst zu machen, Herr. Und wir laden dich ein, Herr, dass du ab jetzt, Herr, unsere Hände benutzt, unsere Füße benutzt, unsere Gefühle benutzt, dass wir einander lieben können, Herr. Herr, und treibe alle Furcht aus deinem Leib. Herr, wir entscheiden uns gegen Furcht. Wir entscheiden uns gegen Furcht. Und im Namen Jesu gebieten wir der Furcht aus unserem Leben raus. Angst, du gehst aus unserem Leben. Angst vor Ältesten geht aus meinem Leben in Jesu Namen. Angst vor Geschwistern geht aus meinem Leben. Angst vor Frauen geht aus meinem Leben in Jesu Namen, Herr. Angst, Gott zu loben, Angst vor Gott zu tanzen geht aus meinem Leben. Angst darüber, was Menschen über mich denken, der geht aus meinem Leben. Herr, und ich drehe mich um und ich will diesen Weg zurückgehen, dass ich in die vollkommene Liebe hineinkomme. Dass ich in die Arme des Vaters hineinkomme. Wir wollen das jetzt machen, Herr. Wir kommen als deine Kinder und wir strecken uns aus zu dir, Vater. Und wir glauben dir, dass du es gut mit uns meinst. Ich glaube dir, Vater, dass du gute Gedanken hast mit diesem Leib. Ich glaube dir, Vater, dass jeder, der hier ist, dass du ihn gerufen hast, Herr. Ich glaube dir, dass jeder, der hier ist, dass er nicht umsonst hier ist, Herr. Ich glaube, dass du für jeden einen guten Gedanken hast, Herr. Ich glaube, dass du für jeden, der hier ist, eine Berufung hast in deinem Leib, Herr. Wir glauben, dass du gute Gedanken hast, Herr. Ich glaube dir, dass du uns eins machst, Herr. Und ich glaube dir, dass wir ein Leib sind, Herr Jesus. Und wir tun Buße für alle Spaltung. Wir tun Buße für alle Gruppen, Herr. Und wir tun Buße für all die, vor Angst vor neuen Menschen, Herr. Wir widerrufen das, Herr Jesus. Wir freuen uns über jede Person, die kommt. In Jesu Namen, Herr. Wir freuen uns darüber, Herr Jesus. Danke, dass du mit deiner Gegenwart da bist, Herr, und dass du uns reinigst, Herr Jesus. Und das, Heiliger Geist, wir danken dir, dass du uns jetzt dienst und dass du unseren unsichtbaren Menschen die Füße wäschst. Danke, Jesus, dass du uns jetzt die Füße wäschst, Herr. Und dass du uns reinigst von aller Verunreinigung und von allem Dreck, den wir hineingebracht haben, Herr. Nicht du hast ihn hineingebracht, sondern wir haben ihn hineingebracht. Danke, Jesus, dass du uns reinigst, damit wir Gemeinschaft mit dir haben können. Dass wir teilhaben können an deinem Leib. Danke, Jesus. Und Heiliger Geist, du bist willkommen. Wir lieben dich, Heiliger Geist. Du bist wundervoll und du bist wunderschön. Und der Herr ist Geist. Danke, dass unser Herr Geist ist und dass er in unserer Mitte ist und dass er in einem jedem Herzen jetzt ist, Herr. Erfülle diesen Raum mit Freude, Herr. Danke, Herr. Amen.